Weltfunk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltfunk. Heute wieder mit der Tibet-Initiative und am Mikrofon für euch sind Bernd During und Paolo Percoco.
Grüß Gott und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema deutsche Tibet-Politik. Free FM. 1949 wurde Tibet von China annektiert, zerschlagen und mit menschenverachtender Gewalt regiert. Wie geht eine deutsche Regierung und wie gehen deutsche Politiker damit um? Anlass, uns heute mit diesem Thema zu beschäftigen, ist der Tibetische Tag der Demokratie am 2. September.
Tibetischer Tag der Demokratie. Was steckt dahinter?
Im März 1959 musste der Dalai Lama ins indische Exil fliehen. Ihm folgten etwa 80.000 Menschen. Bis 2011 waren es etwa 135.000 Tibeter, heute sicher mehr, die außerhalb ihres Heimatlandes lebten. Für sie alle wurde eine tibetische Zentralverwaltung im indischen Dharamsala eingerichtet, die bereits 1959 quasi als Exekutive tätig wurde. Am 2. September 1960 kam erstmals ein Parlament zusammen, die Legislative. Deshalb wird dieser Tag von den Exil-Tibetern als Tag der Demokratie gefeiert. Heuer also zum 56. Mal. Die Entwicklung demokratischer Strukturen war damit aber noch nicht erledigt. 1963 gab es den Entwurf einer Verfassung. Seit 2001 wird der Premierminister direkt gewählt, aber der wichtigste Durchbruch war der Rückzug des Dalai Lama aus allen politischen Ämtern im Jahre 2011. Denn viele Skeptiker, auch viele Chinesen, argumentierten damit, dass Tibet ein Feudalstaat mit Leibeigenschaft gewesen sei, dem die sogenannte Befreiung durch China nur gut täte. Sie projizieren dieses Bild in die Gegenwart und nun werden durch die reale Entwicklung ihre Argumente entkräftet. Konkret: Die Exilgemeinschaft verfügt nach Stand 2011 über ein Parlament mit 44 direkt gewählten Abgeordneten und über ein Kabinett mit 7 Ministerien. Das tibetische Parlament ist parteienlos und basiert auf einem regionalen und religiösen Quotensystem. Zum Vergleich: In Deutschland, genau gesagt im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bis 1806, war es über Jahrhunderte mit den sogenannten Reichsständen ähnlich und funktionierte sehr gut. Die Leibeigenschaft übrigens wurde in Preußen erst zum 11. November 1807 aufgehoben, die Sklaverei in anderen Ländern noch später. Und von einem funktionierenden Parlament sind noch heute viele Staaten weit entfernt. Die Tibeter können also mit Recht ihren Tag der Demokratie feiern.
Weltfunk.
Nun aber zur deutschen Tibet-Politik. Eine Weile mussten wir schon nachdenken, ob wir unserer Sendung überhaupt diesen Namen geben dürften. Deutsche Tibet-Politik. Denn von aktiver politischer Gestaltung ist nicht viel zu spüren. Dennoch, wenn wir über Jahre hinweg die Ereignisse betrachten, so können wir Hochs und Tiefs in der Solidarität mit Tibet beobachten, einmal mehr und einmal weniger Regierungshandeln. Keine klare Linie, sondern eher das, was ein Informationsblatt der Tibet-Initiative beschreibt mit Reden und Taktieren. Also insgesamt wenig genug, aber wiederum besser als gar nichts.
Die tibetische Katastrophe.
Nach Gründung der Volksrepublik China im Jahre 1949 marschierte dessen Armee 1950 in Tibet ein und vereinnahmte das gesamte Gebiet. Etwa 2/3 des Landes, die tibetischen Provinzen Amdo und Kham, wurden bestehenden chinesischen Provinzen zugeschlagen. Das letzte Drittel um Lhasa herum erhielt den Namen Autonome Region Tibet, ist aber bis heute von jeglicher Autonomie weit entfernt. In der Folge kamen mehr als 1 Million Tibeter durch Kampfhandlungen, Säuberungen und Hungersnöte um. Es dauerte knapp 10 Jahre, bis die Weltöffentlichkeit erstmals offiziell Kenntnis von der katastrophalen Lage der Tibeter nahm. Und zwar in Gestalt der UNO-Resolution 1353, römisch 14, vom Jahre 1959. Darin wird festgestellt, dass die fundamentalen Menschenrechte und Freiheiten den Tibetern gewaltsam vorenthalten werden. Weiterhin wird dazu aufgefordert, die grundlegenden Menschenrechte der Tibeter zu achten. Aber das war's dann schon. China als Verursacher der Menschenrechtsverletzungen wird nicht einmal genannt. Ähnlich allgemein geben sich die darauf folgenden UNO-Resolutionen 1723, römisch 16 von 1961 und 2079, römisch 20 von 1965. Jede bezieht sich auf die vorherige und keine nennt China beim Namen. Das änderte sich spätestens 2008 in einer Erklärung der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Louise Arbour, zur Situation in Tibet. Die Erklärung ist recht kurz gehalten und es ist vielleicht ganz interessant, so etwas einmal im Original, natürlich in deutscher Übersetzung, zu hören. Vorab sollten wir noch erwähnen, dass die Abkürzung OHCHR für Amt des Hohen Kommissars der UN für Menschenrechte steht. Nun Zitat Anfang.
Genf, OHCHR, 14. März 2008. Die Hohe Kommissarin für Menschenrechte, Louise Arbour, hat ihre Besorgnis über die Eskalation zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in der autonomen Region Tibet und umliegenden Gebieten in China ausgedrückt. Berichten zufolge sind etwa 60 Mönche am Montag, den 10. März, verhaftet worden, als sie sich zu einer friedlichen Demonstration versammelt hatten. Am Dienstag, den 11. März, feuerte die Polizei Tränengas auf ungefähr 600 Mönche, die vor dem Polizeihauptquartier in Lhasa demonstrierten und die Freilassung der am Montag verhafteten Mönche verlangten. Heute hat es weitere Berichte über Gewaltausbrüche, Todesopfer und Sachbeschädigung gegeben. Die Hohe Kommissarin für Menschenrechte fordert die Regierung Chinas auf, den Demonstranten ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit zu gestatten, von übermäßiger Gewaltanwendung abzusehen und zu gewährleisten, dass die Inhaftierten gemäß internationalen Standards behandelt werden.
Zitat Ende. Auch diese Resolution blieb ohne Wirkung auf das Schicksal der Tibeter. Wie denn auch? Die UNO hatte und hat seit der Aufnahme der Volksrepublik China 1971 kein Mittel, sich gegen den Willen des Riesenreiches durchzusetzen. Zu wirtschaftlichen Sanktionen war und ist sie nicht bereit. Dazu kam, dass China 2008 für die 29. Olympischen Sommerspiele in Peking rüstete, die das Internationale Olympische Komitee gegen die Warnungen fast aller Menschenrechtsorganisationen an die VR China vergeben hatte. Ein besseres Mittel zur Steigerung des chinesischen Selbstwertgefühls und zur Rechtfertigung der Parteioberen hätte man nicht finden können.
Weltfunk.
Aber wir wollen ja die deutsche Tibet-Politik betrachten. Wie in den anderen Ländern stand auch in Deutschland Tibet weder auf der politischen Agenda, noch war es im öffentlichen Bewusstsein präsent. Das änderte sich erst in den 1980er Jahren, als China das Land öffnete und westliche Besucher erste authentische Berichte an die Weltöffentlichkeit brachten, die für politischen Druck sorgten. Vor allem die grünen Bundestagsabgeordneten Petra Kelly, Gerd Bastian und Herbert Rosche machten Tibet zu einem Thema in der deutschen Politik. Gegenseitige Staatsbesuche wurden kritisch beobachtet und diplomatische Anbiederung von Regierungsseite an die Vertreter der VR China wird er öffentlich getadelt. 1986 sorgten die drei Abgeordneten für eine erste Bundestagsanfrage zu Tibet. Die Antwort der Bundesregierung vermied jegliche Aussage, die China hätte verärgern können. Im Jahr darauf, im Juli 1987, besuchte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, CDU, im Rahmen eines Staatsbesuches in der Volksrepublik China auch Tibet und dessen Hauptstadt Lhasa. Übrigens als bisher einziger amtierender Regierungschef überhaupt. Bei seiner Rede in Lhasa schwenkte Kohl voll auf die chinesische Linie ein und bezeichnete Tibet als einen Teil Chinas. Das brachte ihm herbe Kritik der Opposition ein. Inzwischen hatte Petra Kelly nämlich beim Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages ein Gutachten zum völkerrechtlichen Status von Tibet in Auftrag gegeben. Und das kam zu dem Schluss, China habe keine wirksamen Rechte auf Tibet erworben, weil es unberechtigterweise das Land gewaltsam besetzt habe. Die Wissenschaftler hatten das natürlich etwas komplizierter ausgedrückt, aber der Sinn war der gleiche. Leider hat sich bisher keine Bundesregierung diese Einschätzung zu eigen gemacht.
Als später im Jahr 1987 in Tibet erneut Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen wurden, beantragten die Grünen eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Alle Fraktionen nahmen am 15. Oktober 1987 einen Antrag zu den Menschenrechtsverletzungen in Tibet einstimmig an. Das war die erste Resolution des Deutschen Bundestages zu Tibet. Sie forderte die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass den Belangen des tibetischen Volkes verstärkt Beachtung geschenkt wird.
Zwei Jahre später, am 5. März 1989, bewegte sich gegen 12 Uhr mittags ein Demonstrationszug von Tibetern in Richtung auf den Jokhang-Tempel in Lhasa. Den Berichten von Augenzeugen lässt sich übereinstimmend entnehmen, dass die einzige Aggression, die von den Tibetern ausging, deren Anwesenheit war. Was die Tibeter demonstrativ zum Ausdruck brachten, war ihr einzigartiger Friedenswille. Und genau dies schien die chinesischen Sicherheitskräfte zu provozieren. Vielleicht deshalb, weil friedliche tibetische Demonstranten nicht zum Tibetbild Chinas passen. Zufällig anwesende ausländische Touristen berichteten jedenfalls, dass die chinesische Polizei ohne Vorwarnung auf die Tibeter geschossen habe. Die chinesischen Behörden behaupteten später, die Polizisten seien von Demonstranten angegriffen worden und hätten in Notwehr geschossen. Ausländische Zeugen standen nicht mehr zur Verfügung. Sie waren noch während der Kampfhandlungen von den chinesischen Behörden aus Lhasa entfernt worden. Diese Ereignisse um den 5. März 1989 waren der Auslöser für eine internationale und überparteiliche Tibet-Anhörung, die durch Petra Kelly und Gerd Bastian veranlasst und organisiert wurde. Sie fand am 21. und 22. April 1989 in den Räumen des Bonner Parlaments statt. Eingeladen waren nicht nur Zeugen der Ereignisse in Lhasa und Menschenrechtsorganisationen, sondern auch Vertreter der VR China und der deutschen Bundesregierung, die in der Statusfrage Tibets mit China übereinstimmten. Es dürfte das erste Mal gewesen sein, dass sich deutsche Politiker aus erster Hand und ungeschminkt über das menschenrechtswidrige Vorgehen der Chinesen in Tibet informieren konnten, wenn es sich auch nicht um eine offizielle Anhörung des Bundestages handelte. Die Aussagen und Ergebnisse wurden in einer Buchdokumentation »Tibet klagt an« festgehalten. Wenig später übrigens, im August 1989, gründeten unter dem Eindruck dieser Ereignisse in Deutschland lebende Tibeter zusammen mit deutschen Aktivisten die Tibet-Initiative Deutschland, die TID.
Weltfunk.
Doch zurück zur politischen Bühne. Auch nach dem Tod von Petra Kelly und Gerd Bastiat 1992 blieb Tibet ein Thema. Am 5. Mai 1995 empfing Bundesaußenminister Klaus Kinkel als erster Minister offiziell den Dalai Lama. Entsprechender allgemeiner Druck war dem vorausgegangen. Doch die eigentlich begrüßenswerte Aktion verlief nicht sehr glücklich. Als der Dalai Lama dem Außenminister den traditionellen Katak, einen Begrüßungsschal, umhängen wollte, wies Kinkel dies zurück. War er nicht über die Gebräuche seines Staatsgastes informiert?
Einen seiner Höhepunkte erlebte das politische Tibet-Engagement kurze Zeit später. Am 19. Juni 1995 organisierte der Auswärtige Ausschuss eine offizielle Anhörung zu Tibet mit dem Dalai Lama als Hauptredner. Alle Beiträge wurden in einer Dokumentation veröffentlicht. Darüber hinaus wurde auf Basis der Anhörung eine Resolution erarbeitet, die der Deutsche Bundestag am 23. April 1996 verabschiedete. Sie stellte klar, dass der völkerrechtliche Status Tibets streitig geblieben ist. Das stand zwar im Gegensatz zur Aussage Kohls von 1987, ging aber nicht so weit wie die Wissenschaftler des Deutschen Bundestages, die ja Chinas Rechte an Tibet verneinten. Dennoch begründete die Resolution weitreichende Forderungen an die Bundesregierung, sich in China dafür stark zu machen, dass jede Politik eingestellt wird, und jetzt zitieren wir, welche die Zerstörung der tibetischen Kultur zur Folge haben kann, wie zum Beispiel die planmäßige Ansiedlung von Chinesen in großer Zahl. Ende des Zitats. Fakt ist jedoch, zu den ca. 1,9 Millionen Tibetern in der verbliebenen autonomen Region Tibet kamen bis 1995 etwa 7,5 Millionen Chinesen. Die Tibeter wurden zur Minderheit im eigenen Land.
Einen weiteren deutschen Politiker muss man hervorheben, ohne dessen Wirkung der Einsatz der Parlamentarier für Tibet sicher nicht in dieser Form möglich gewesen wäre. Die Rede ist von Otto Graf Lambsdorff von der FDP. Er setzte seinen klaren Kurs selbst gegen seinen Parteifreund und Außenminister Klaus Kinkel durch, der jede Verärgerung der chinesischen Regierung vermeiden wollte. Auch die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung setzte sich sehr für Tibet ein. Sie musste deshalb auf chinesischen Druck ihre Niederlassung in Peking aufgeben. Die ehemaligen Ministerpräsidenten Roland Koch und Jürgen Rüttgers bekannten sich seinerzeit ebenfalls klar zu Tibet.
Free.
1998 gab es einen Machtwechsel. Deutschlands neuer Bundeskanzler hieß Gerhard Schröder und er gehörte der SPD an, die in Koalition mit den Grünen regierte. Auch Schröder machte, wie sein Vorgänger Helmut Kohl, China zur Chefsache. Den guten Wirtschaftsbeziehungen hatte sich alles andere unterzuordnen. Basta. Kanzler Schröder unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu den chinesischen Diktatoren und bemühte sich sogar, das Waffenembargo aufzuheben, das die EU nach dem Massaker auf dem Pekinger Tiananmen-Platz 1989 gegen China verhängt hatte. Erfolg hatte er damit zum Glück nicht. Schröder war einer der wenigen westlichen Regierungschefs, der ein Treffen mit dem Dalai Lama vermied. Dies überließ er seinem Außenminister Joschka Fischer. Der traf den Dalai Lama dreimal, wusste zwar mit dem traditionellen Begrüßungsschal umzugehen, hatte aber schon vorher verkündet, dass die neue Bundesregierung für Kontinuität in der China-Politik stünde. Will heißen, Tibet ist integraler Bestandteil Chinas. Alle Unabhängigkeitsbestrebungen werden als Separatismus angesehen und nicht unterstützt. Die wichtigste Forderung Chinas war damit erfüllt und die Chance für einen Richtungswechsel in der deutschen Tibet-Politik vertan.
Noch einfacher für die Bundesregierung wurde es, nachdem ein im November 1999 von Kanzler Schröder angeregter deutsch-chinesischer Rechtsstaatsdialog eingeführt wurde. Die rot-grüne Regierung lehnte von da an jede Forderung nach Erwähnung der Menschenrechte bei Staatsbesuchen ab und verwies auf diesen Dialog. Der befasste sich zwar weitgehend mit Verwaltungs-, Handels- und Wirtschaftsrecht und sah das Thema Tibet gar nicht vor, war aber als Alibi hervorragend geeignet. Ähnlich verhielt es sich mit dem deutsch-chinesischen Menschenrechtsdialog. Dieser wurde 1998 auf Wunsch der Chinesen eingestellt, weil sich auf EU-Ebene eine gleichartige Gesprächsrunde gebildet hatte. Erst 2003 wurden im Rahmen des Rechtsstaatsdialogs Gespräche über Menschenrechte wieder aufgenommen. Im Jahre 2002 organisierte der Deutsche Bundestag erneut eine Anhörung zu Tibet, die am 22. April zu einer weiteren Resolution führte. Diese blieb gegenüber der Resolution von 1996 sehr unbestimmt, obwohl keine der Forderungen von 1996 erfüllt worden war.
Die Tibet-Initiative hatte vor den Wahlen 1998, 2002 und 2005 die Haltung der einzelnen Parteien zur Situation Tibets, zum Tibet-Problem erfragt und alle waren der Auffassung, dass sie sich für Tibet eingesetzt und in China das Bestmögliche erreicht haben. Dabei äußerten sich die jeweiligen Regierungsparteien zurückhaltender. Und das deckt sich auch mit den Erfahrungen unserer Regionalgruppe bei Briefaktionen an unsere Abgeordneten. Die Vertreter der jeweiligen Oppositionsparteien waren leichter zur Unterstützung zu bewegen. Die Zeit, da die Grünen sich besonders für Tibet engagierten, war vorüber. Längere Zeit waren es noch die Abgeordneten der FDP, die sich öffentlich zu Tibet äußerten und auch 2005 noch im Bundestag eine kleine Anfrage zu Tibet veranlassten. Eine Veränderung gegenüber der Ära Schröder kam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nach ihrem Amtsantritt im November 2005. Hatte sie schon als Oppositionsführerin den Dalai Lama empfangen, so tat sie dies auch erneut und entgegen aller Warnungen ihres Beraterstabs und ungeachtet von chinesischen Drohungen auch als Regierungschefin. Am 23. September 2007 empfing sie den Dalai Lama im Kanzleramt. Die SPD-Spitze verweigerten nach wie vor die Solidarität mit Tibet. Ausnehmen müssen wir den damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse, der wie seine Amtskolleginnen und Amtskollegen Annemarie Renger, Rita Süssmuth und Norbert Lammert den Dalai Lama empfing. Minister Frank-Walter Steinmeier dagegen lehnt es nach wie vor ab, den Dalai Lama zu empfangen, obwohl dies traditionell seine Aufgabe als Außenminister wäre. Immer noch gibt es einen Tibet-Gesprächskreis im Deutschen Bundestag, der mal vor sich hin dümpelt, mal wiederbelebt wird. Im Moment bedarf er der Wiederbelebung, da die doch recht engagierte Frau Betzing-Lichtentäler, SPD, den Vorsitz abgeben musste, nachdem sie zur Ministerin in Rheinland-Pfalz berufen wurde. Es gibt eine Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Dr. Bärbel Kofler. Diese war direkt nach ihrem Amtsantritt mit Bundespräsident Gauck in China. Auch der deutsch-chinesische Menschenrechtsdialog existiert noch. Vertreter von NGOs, darunter auch die Tibet-Initiative Deutschland, können im Vorfeld der Gesprächsrunden empfehlen, was dringend angesprochen werden sollte. Das sind Dinge, die nicht veröffentlicht werden können, ohne die Gespräche zu gefährden.
Weltfunk.
Die Bundesrepublik Deutschland folgt, wie alle anderen Staaten auch, der Ein-China-Doktrin der Volksrepublik China, das heißt, die territorialen Grenzen Chinas werden anerkannt, Tibet wird als Teil Chinas betrachtet. Konsequenterweise betrachtet China jede Äußerung zu Tibet als Einmischung in seine internen Angelegenheiten und dazu zählt China auch einen Empfang des Dalai Lama. Das alles ist für uns nicht nachvollziehbar, zumal der Dalai Lama und die tibetische Exilregierung keine Abspaltung von China mehr anstreben, sondern lediglich eine kulturelle und religiöse Autonomie fordern, wie es eigentlich für eine sogenannte autonome Region Tibet selbstverständlich sein müsste. Was die Ein-China-Doktrin in letzter Konsequenz bedeutet, wurde vor einigen Jahren deutlich. Am 10. März, dem Jahrestag des Aufstands in Lhasa und der Flucht des Dalai Lama im Jahre 1959, wird auf Betreiben der Tibet-Initiative Deutschland in mehr als 1000 deutschen Städten und Gemeinden die, von China verbotene, tibetische Nationalflagge gezeigt. Wir in der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm verbinden dies mit einem Umzug von der Tibet-Flagge am Neu-Ulmer Rathaus zu den Tibet-Flaggen am Ulmer Hauptbahnhof, denn beide Oberbürgermeister nehmen dankenswerterweise an der Aktion teil. In einer süddeutschen Großstadt war die Flaggenaktion der Tibet-Initiative mit einer Kundgebung verbunden. Prompt erfolgte ein Anruf des chinesischen Konsulats im dortigen Rathaus. Man mische sich mit der Veranstaltung in die inneren Angelegenheiten der Volksrepublik China ein.
Bei alledem spielt natürlich auch ein gewisser Unterschied zwischen asiatischem und europäischem Denken eine Rolle. Drücken wir es salopp aus, in China tickt man anders als in Europa. Ganz wichtig ist, dem Chinesen sein Gesicht zu wahren, das heißt Vorwürfe, Beschimpfungen und laute Forderungen sind nicht zielführend und schon gar nicht in Gegenwart Dritter. Es muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Auch über die Menschenrechte bestehen unterschiedliche Ansichten. Das Recht des einzelnen Menschen auf Unversehrtheit und freie Entfaltung tritt in China zurück, gegenüber dem Wohl der Partei und wirtschaftlichem Wachstum. Wenn es ein deutsch-chinesischer Menschenrechtsdialog dennoch schafft, Menschenrechtsverletzungen in Tibet anzusprechen, möchte ich das eingangs erwähnte besser als gar nichts zur deutschen Tibet-Politik ergänzen um doch besser als in manchen anderen Ländern.
Aber auch die Volksrepublik China ist der Menschenrechtskonvention beigetreten und eine Version Menschenrechte Light gibt es nicht. Deshalb bleibt es, ungeachtet chinesischer Befindlichkeiten, unsere Aufgabe, die Einhaltung der Menschenrechte in den von China kontrollierten Gebieten zu beobachten und einzufordern.
Free F.
Das war der Weltfunk mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm. Wir danken euch fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Bernd During und Paolo Percocco. Wer bei der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm mitmachen möchte, wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat im Café Dar in der Augsburger Straße in Neu-Ulm. Ich wiederhole es nochmal, wer bei uns mitmachen will. Wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat im Café Dar in der Augsburger Straße in Neu-Ulm.
Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Free FM.
Interessiert für Tibet habe ich mich seit meinem 17. Lebensjahr.
Das war in den 50er Jahren, als der Heinrich Harrer auf einer Werbetour in Ulm war und sein Buch vorgestellt hat. 7 Jahre in Tibet.
Ich war ja schon öfters mal in den Regionen im Himalaya.
Irgendwann war ich dann im Pfaffenhofen in einem Dia-Vortrag.
Und da haben die, gerade die Tibeter, immer einen sehr netten, sympathischen, umgänglichen Eindruck gemacht.
Da war ich mit meinem Vater in der Käsebohrer-Kantine, habe ein Buch bekommen, handsigniert vom Heinrich Harrer.
Und dann hat mich das Fieber gepackt einfach.
Ich habe einen Maskentanz gesehen. Ich war absolut fasziniert. Tankermalerei.
Die Biografie vom Dalai Lama gelesen. Und der Buddhismus, so eine Philosophie.
Man hat allerdings auch mitbekommen, dass sie ja im Exil sind.
Die Kultur von denen ist für die Chinesen unwichtig. Das ist halt ein Teil von ihrem Land, die renitent sind.
Wie die Flüchtlinge kommen, was denn alles passiert ist. Und es ist so brutal.
Ich habe mich erst einmal ziemlich hilflos gefühlt.
Da muss man was tun. Wir müssen was Politisches machen.
Diese Unwissenheit der Chinesen, die stört mich einfach.
Allgemein sagen die ja immer, vergesst uns nicht. Und mit unseren Aktionen zeigen wir ja, dass wir sie nicht vergessen.
Dieses Wiedererkennen der Tibet-Flagge.
Man könnte natürlich jetzt versucht sein zu sagen, das ist alles ganz hoffnungslos, so wie auch die DDR, hat man ja gemeint, hat für alle Ewigkeiten Bestand.
Letztendlich glaube ich schon, dass das viel bewirkt, weil das sind ja nicht bloß wir. Es gibt ja weltweit diese Tibet-Support-Groups, wenn von Australien bis Amerika wirklich Informationen gestern passiert, heute weltweit verbreitet werden, was wieder passiert ist in Tibet, obwohl China seit Jahrzehnten versucht, genau das zu unterbinden. Da muss man sagen, vielleicht haben wir doch den längeren Atem.
Wünschen würde ich mir, dass China Tibet wieder freigibt.
Dass wir uns eines Tages auflösen können, dass wir überflüssig werden.
Und deshalb mache ich jetzt halt mit.
Weltfunk.